SWR 2 Forum.
Und da diskutieren wir heute Kanülen für Millionen. Wie gut ist die Corona-Impfstrategie? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein kleiner Pieks für jeden Einzelnen, aber vermutlich ein großer Pieks für die Menschheit. Noch ist in Deutschland kein Impfstoff gegen Corona zugelassen. Die Bundesländer bereiten sich aber jetzt schon intensiv auf das große Impfen vor und planen im ganzen Land riesige Impfzentren in Messehallen. Da sollen dann möglichst schnell möglichst viele Menschen gegen das Virus geimpft werden. Es ist eine logistische Herkulesaufgabe. Wie werden Millionen Kanülen möglichst effizient hergestellt, verteilt und verabreicht? Reicht die Impfbereitschaft der Deutschen aus? Und wenn dann endlich geimpft wird, wann sind wir immun gegen die Auswirkungen der Pandemie? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit der Professorin Alena Büchs. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, mit Volkert Wildermuth, Wissenschaftsjournalist in Berlin, und mit dem Gesundheitswissenschaftler Professor Bernd Kühlmus. Er koordiniert das Impfzentrum in Ulm. Herr Kühlmus, Sie haben dort in der Ulmer Messehalle ein Impfzentrum geplant und auch aufgebaut. Wie sieht das aus?
Schönen guten Tag. Zunächst mal, ich habe es dort nicht alleine geplant, sondern natürlich hat es das Land Baden-Württemberg dort verortet. Es gibt 9 Standorte in Baden-Württemberg, wo solche großen zentralen Impfzentren aufgebaut werden sollen. Das ist natürlich zunächst auch mal zum Teil eine Vorgabe des Landes. Zum Zweiten kann ich Ihnen sagen, das ist ja auch schon bekannt, dass alle Universitätsklinika an Baden-Württemberg als Standort gewählt wurden. Das Impfzentrum selber hat in Baden-Württemberg eine durchschnittliche Fläche von 2.500 Quadratmetern. Das ist ein ideales Impfzentrum. So können wir die Vorgaben, die wir haben, nämlich 1.500 Menschen am Tag dort zu impfen, erfüllen. Und zwar unter Einhaltung aller gängigen Hygieneregeln. Wie sieht's aus? Es ist in Modulen aufgebaut. Es sind keine Impfstraßen. Und die Module müssen natürlich so geplant sein, dass alle 5 Module, die wir haben, pro Stunde den gleichen Patientendurchsatz haben. Sonst kommt es natürlich zu Wartezeiten, zur Ballung von Menschen, die geimpft werden wollen. Was uns ganz wichtig ist in Baden-Württemberg, dass diese Hallenatmosphäre sich nicht auf den Impfakt überträgt, sondern dass eine ganz individuelle Beratung stattfinden kann, auch in diesen eher ungünstigen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das konnten wir bislang gut umsetzen.
Wir werden auch im Gespräch gleich darauf zu sprechen kommen, wie unter diesen, wie Sie schon sagen, etwas ungünstigen Rahmenbedingungen tatsächlich die Impfungen dann vollzogen werden sollen. Jetzt haben Sie vergangene Woche schon einen ersten Testlauf gemacht. Zufrieden?
Sehr zufrieden mit der Struktur, die wir geplant haben. Da waren wir sehr glücklich. Das war ja eine Planung am Reißbrett in der Theorie. Und damit wir nicht so theoretisch in die Praxis starten müssen, haben wir gesagt, wir machen einen Dummy-Run, einen Testlauf. Das hat hier mein derzeitiger Chef, der Sozialminister, Manuel Lucha, so bestimmt und bestätigt. Und wir haben das durchgeführt mit 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vom Deutschen Roten Kreuz. Die haben Regieanweisungen bekommen, die haben dann teilweise gehbehinderte Menschen gemimt, die sind bei der Impfung bewusstlos zusammengebrochen und, damit wir einfach sehen konnten, wie gut kommen wir mit solchen zum Teil eben doch imponderabilen, unklaren Situationen zurecht, wie gut können wir das managen. Strukturell hat es gut geklappt und wir haben sehr viel gelernt in diesem Testlauf. Beispielsweise haben Kleiderhaken gefehlt und solche relativ einfachen Dinge, aber die können wir jetzt alle noch ersetzen und dann hoffe ich, dass wir am 15.12. gut starten können.
Und an den Kleiderhaken soll es nicht scheitern, Herr Wildermuth. Deutschlandweit sollen hunderte solcher Impfzentren entstehen, wie das in Ulm, von dem Herr Kühlmus uns einen ersten Eindruck gegeben hat. Massenimpfungen gegen die Pandemie, geht diese Impfstrategie Ihrer Meinung nach auf?
Ja, ich denke, das ist einfach der Weg voran. Einen anderen Weg werden wir nicht haben, um dieses Virus dauerhaft in Schach zu halten. Und diese Massenimpfungen, die sollen ja erreichen, dass am Ende vielleicht 60, vielleicht sogar 70% der Deutschen geimpft sind und damit geschützt vor dem Virus. Und damit hat es einfach keine Möglichkeit mehr, sich weiter auszubreiten. Und dann sind auch die anderen, die sich nicht haben impfen lassen, mitgeschützt. Das nennt man Gruppenimmunität und das ist das Ziel. Und da müssen wir hin. Und dafür ist es wirklich ganz entscheidend, dass diese Impfzentren überall in Deutschland verfügbar sind und möglichst schnell, wenn eben der erste Impfstoff auch zugelassen ist, ihre Arbeit aufnehmen können.
Und Frau Büx, Sie haben gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission und mit der Leopoldina Empfehlungen erarbeitet, wer dann in einem ersten Schritt geimpft werden könnte, wie das eben auch so funktionieren kann, dass es ethisch gut vertretbar ist. Die Impfungen haben jetzt noch gar nicht gestartet. Da gibt es schon die erste schlechte Nachricht. Ein Rechenfehler beim Impfmittelhersteller AstraZeneca hat jetzt für erhebliche Zweifel gesorgt an den Testergebnissen zum Impfstoff. Relevante Informationen seien der Öffentlichkeit verschwiegen worden, heißt es. Sehen Sie jetzt schon Ihre in der Theorie schöne Impfstrategie an der Realität scheitern?
Vielen Dank für die Frage, Herr Meyer-Blankenburg. Also erstmal muss ich sagen, dass es natürlich nicht meine / unsere Impfstrategie ist, sondern wir haben da ja nur beratend zur Knappheit der Impfstoffe am Anfang uns verhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses bedauerliche Versehen, was da bei AstraZeneca passiert ist, relativ wenig ganz konkret für uns im Moment bedeutet. Deutschland hat ja meines Wissens nach, und das ist, glaube ich, auch sehr klug, auf verschiedene Pferde gesetzt. Wir haben mit BioNTech einen Impfstoff, der im eigenen Land mitentwickelt wurde. Und es gibt ja auch noch den Moderna-Impfstoff. Also das Schöne ist ja tatsächlich in dieser Situation, in der wenig schön ist, dass wir verschiedene Optionen haben. Und dann kann man eben gucken, AstraZeneca muss da jetzt sicherlich nacharbeiten. Und das muss alles transparent geklärt werden. Das ist sicherlich auch ein sehr interessanter Kandidat. Aber mit dem muss man ja jetzt nicht beginnen. Die erste Nachricht kam ja auch von BioNTech, also dem, den wir eigentlich ganz gut kennen, der in Mainz ja mitentwickelt wurde. Deswegen bin ich eigentlich immer verhalten natürlich, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch gestimmt.
Macht es für Sie aus medizinethischer Sicht einen Unterschied, ob ich beim Hausarzt meines Vertrauens geimpft werde oder eben in einer großen Messehalle?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Messehallen entstehen ja nicht, weil das alle irgendwie als die optimale Situation für eine Impfung einschätzen. Das ist ja völlig klar. Es ist natürlich, wäre das für einzelne Individuen angenehmer, wenn man das sozusagen so, wie man das kennt, beim Hausarzt machen kann. Jetzt haben wir es mit einer Situation zu tun, wo wir alle in einer Pandemie sind, wo starke Beschränkungen im Moment noch umgesetzt werden müssen. Viele, viele Menschen, viele Gruppen, viele Branchen leiden darunter. Also wir sind ja nicht in einer Normalsituation. Wir müssen schauen, dass wir möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen und gleichzeitig werden wir am Anfang auch nicht genug haben. Und das sind zwei Gründe, die dafür sprechen, dass man eine sogenannte zentrale Impfstrategie umsetzt. Der erste Grund ist, dass man eben das über die Hausarztpraxen einfach schlicht nicht gestemmt kriegen würde, denn die müssen ja auch noch andere Dinge tun. Das wird so schon schwierig genug, das Gesundheitspersonal zu kriegen, die das dann auch machen. Also das wird eine große Anstrengung und wirklich Respekt vor all denen, die das organisieren und dann umsetzen. Und der zweite Punkt ist mit der Knappheit. Da wir am Anfang nicht genügend für alle haben werden, kann man auch das nicht auf die Ärzte abwälzen. Also wir haben, da werden ja wichtige ethische Güter berührt. Da geht es letztlich um Leben und Tod und es geht darum, wie wir alle durch diese Pandemie kommen. Und da zu sagen, da müssen jetzt die Hausärzte gucken, wem gebe ich es und wem gebe ich es nicht, das ist sowohl aus rechtlicher wie auch aus ethischer Perspektive einfach sehr schwierig. Und deswegen haben wir auch in unserem Papier empfohlen, zumindest in der Phase, in der das alles so schnell gehen muss und in der das alles so knapp ist, sollten wir eine zentrale Impfstrategie fahren. Das ist einfach transparenter und dann letztlich auch gerechter.
Dann lassen Sie uns doch noch mal ganz konkret schauen, wie dann der eigentliche Impfprozess in diesen umfunktionierten Messehallen abläuft. Herr Kühlmus, Sie hatten eingangs schon erwähnt, es gibt keine Impfstraße in dem Sinne, sondern verschiedene Module. Wenn ich also zum Impfzentrum komme, wie läuft dieser Prozess vor Ort dann genau ab?
Also zunächst mal muss man vorausschicken, Sie können nur dann hinkommen, wenn Sie eingeladen sind, wenn Sie einen Termin ausgemacht haben. Und Sie haben vorher auch gesagt, ein Peaks, der ist klein für den Patienten und ein großer Schritt für die Bevölkerung. Es sind natürlich zwei Peaks, die jeder bekommt.
Mit ein paar Wochen Abstand.
Mhm. 3 bis 4 Wochen, genau. Denn Sie brauchen eine Boosterimpfung, also eine Zweitimpfung nach 3 bis 4 Wochen. Sie werden also eingeladen nach einer gewissen Indikationsliste. Frau Professor Büx hat das ja gerade ausgeführt, warum das so wichtig ist, dass wir richtig planen. Dann haben Sie eine Einladung und es wird auch schon drinstehen, dass Sie bitte sehr pünktlich zur Impfung kommen, also nicht deutlich vorher oder deutlich nachher, sonst kommt das natürlich immer zu einer Rudelbildung, zu einem Pooling von Menschen. Der erste Schritt ist dann nach einer Einlasskontrolle die Registrierung. Wir brauchen natürlich eine gute Datengrundlage. Wir müssen uns versichern, dass der Richtige zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Wir müssen auch schauen, dass Sie nicht zur falschen Zeit kommen, zu früh, zu spät oder gar nicht autorisiert sind. Der zweite Schritt wäre dann nach der Registrierung, dass Sie eine allgemeine Information bekommen. Wir stellen uns hier einen Videofilm, dauert 10 bis 15 Minuten, mit einer allgemeinen Aufklärung vor. Der wird viele Fragen beantworten, der wird vielleicht aber auch wenige Fragen neu aufwerfen. Der dritte Schritt wäre dann eben die ärztliche Aufklärung. Das ist an die Approbation gebunden. Das werden also Ärztinnen und Ärzte vor Ort machen. Da können Sie Ihre individuellen Fragen stellen. Der nächste Schritt wäre dann der eigentliche Impfvorgang. Das geht relativ schnell. Da wird medizinisches Fachpersonal wird Sie impfen. Es ist jeweils ein Impfhelfer dabei, der dafür sorgt, dass der Arm frei ist, dass gut desinfiziert ist, dass hinterher ein Pflaster draufkommt, dass die Dokumentation vollständig ist. Und wenn der Impfvorgang erledigt ist, kommt noch eine nachgeschaltete Phase der Patientenbeobachtung. Das ist eine Vorgabe, die erst relativ spät seitens des Impfstoffherstellers an uns kam, sodass wir dieses Modul sozusagen noch nachgeplant haben. Und es ist jetzt so, dass die Module natürlich unterschiedlich lang dauern. Das bedeutet, wir brauchen unterschiedlich viele, ich nenne das jetzt mal Kabinen. Wir haben also 12 Registrierer und auch 12 Ärztinnen und Ärzte in diesen jeweiligen Modulen. Woraus Sie rückrechnen können, dass wir damit rechnen, dass es 5 Minuten dauert, die Registrierung, wie auch die individualisierte Aufklärung. Und das ist natürlich eine Mischkalkulation zwischen Erst- und Zweitimpfung.
Und dann so wird das ablaufen. Wenn alles läuft, können Sie den Vorgaben auch entsprechend in Ulm rund 1500 Menschen am Tag impfen. Für wie realistisch halten Sie die Zahl?
Absolut realistisch.
Und der Impfprozess in diesen Modulen ist, wie Sie ihn geschildert haben, streng getaktet. Herr Wildermuth, Herr Kühlmus hat das auch gerade schon angedeutet. Ein ganz zentraler, aber auch neuralgischer Punkt ist dieses Arztgespräch zur Aufklärung. Dafür muss Zeit sein. Das kann umgekehrt aber nicht so ganz genau geplant werden. Ist es nicht vorprogrammiert, dass diese Gespräche länger dauern werden als vorgesehen?
Ich denke, da hängt ganz viel von der Aufklärung, die vorab geleistet wird, in den Medien und in diesem Film, der gerade erwähnt wurde. Die meisten Fragen sind ja bei allen Leuten dieselben. Welche Nebenwirkungen habe ich zu erwarten? Und da gibt es wirklich gute Daten, die sind auch schon veröffentlicht. Anders als diese Wirksamkeitsdaten wissen wir schon über die akuten Nebenwirkungen eine ganze Menge. Das sind die, die im Grunde zu erwarten sind. Das ist, dass man sich vielleicht schlapp fühlt, dass die Einstichstelle wehtut, dass man vielleicht Fieber kriegt, Kopfschmerzen. Das alles zeigt an, dass das Immunsystem im Grunde das macht, was es soll. Es reagiert auf den Impfstoff und dann hat man eben diese grippeähnlichen Symptome. Die gehen dann nach, sagen wir mal, einer Woche sind die dann wieder vorbei. Das ist ähnlich wie bei der Grippeimpfung. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Danach fühlt man sich auch erstmal schlapp. Also damit ist zu rechnen, das ist der erste Teil der Sorgen, die da sind. Und dann gibt's ja noch andere Sorgen, die zum Teil von interessierter Seite gestreut werden, dass angeblich diese Impfstoffe das Erbgut verändern. Ich glaube, da kann man dann in so einem Film wirklich darauf eingehen und darauf hinweisen, das ist wirklich nicht der Fall. Die sind biologisch anders aufgestellt. Diese Impfstoffe enthalten zwar eine bestimmte Form von Erbinformation, aber es ist nicht dasselbe Molekül, das bei uns das Genom, das Erbgut darstellt. Das ist ein Molekül, ist in jeder von unseren Zellen vorhanden. Das wird relativ schnell umgesetzt. Das macht die Zelle, um gut kontrollieren zu können. Die liefert immer nach, baut wieder ab. Und diese Impfmoleküle, die werden genauso abgebaut werden, ganz schnell. Also da kann man, glaube ich, mit Vorabinformationen möglichst breit gestreut doch viele Ängste auch nehmen und dann die individuellen Impfgespräche auf die Art abkürzen.
Sehen Sie das ähnlich, Frau Büchs, dass man Sorgen, Bedenken vor dieser Impfung der Bevölkerung relativ leicht nehmen kann, dass wir also nicht vor dem Problem stehen, wir haben die Impfzentren, wir haben die Impfmittel, aber die Leute wollen sich nicht impfen lassen?
Also Herr Wildermuth hat das schon sehr schön beschrieben, was es so an Ängsten gibt. Es gibt eine Gruppe, die wir wahrscheinlich nicht mit so etwas erreichen werden. Das sind sozusagen Impfverweigerer und Impfgegner, die sicherlich auch jetzt nicht auf einen Film oder auf ein Gespräch reagieren würden. Wir wissen aber, dass es eine deutlich größere Gruppe an Menschen gibt, die einfach ein bisschen vorsichtig sind. Und das ist völlig nachvollziehbar. Die sagen, puh, das ging jetzt alles schnell. erklär mir das doch nochmal, wie schaut das denn jetzt aus? Und ich glaube, da kann man schon wirklich sehr, sehr viel machen. Und wie das immer so ist, kann man das nicht durchtakten. Jedes Gespräch dauert 3,28 oder 7,29 Sekunden, Minuten, sondern da dauert das eine vielleicht mal 10 Minuten und das andere dann nur 5. Das muss man dann in der Praxis im Fluss irgendwie hinkriegen. Denn, das haben wir auch in unserem Papier gesagt, diese individuelle Einwilligung, die informierte individuelle Einwilligung, die ist einfach sehr wichtig. Letzter Satz dazu. Ich bin aber angesichts der Zahlen insgesamt recht positiv gestimmt. Wir haben schon eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Insbesondere gibt es sehr, sehr viele, die, obwohl sie vielleicht Fragen haben oder auch die ein oder andere Sorge, gleichzeitig sehen, das ist eigentlich einer der ganz wenigen Wege, die wir haben, aus dieser Pandemie rauszukommen. Und ja auch für einen individuell. Also man selber ist ja dann geschützt. Ja, das ist anders als die Maske, die mache ich viel auch für andere. Bei dieser Impfung haben wir vor allem Informationen dazu, dass man selber vor einer Infektion geschützt ist. Das ist also wirklich Eigeninteresse. Und ich glaube schon, dass das eine ganz starke Motivation sein wird für viele. Und logistisch wird das am Anfang vielleicht so ein bisschen anholpern. Ich glaube, das ist ganz normal, dass wir jetzt nicht erwarten können, dass das gleich vom ersten Tag alles spitzenmäßig funktioniert. Ich glaube, da muss man ein bisschen realistisch bleiben. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass man die nachvollziehbaren Fragen gut wird beantworten können und dann auch echte individuelle Zustimmung kriegt und wir dann insgesamt gute Impfraten erreichen.
Aber Frau Bück, solche Nachrichten wie jetzt eben von AstraZeneca, die erweisen Ihnen ja da in gewisser Weise einen Bärendienst. Ich meine, man muss ja noch nicht mal Impfskeptiker oder Impfgegner sein, so wie Sie auch geschildert haben. Es gibt sicherlich viele Leute, die einfach Bedenken haben, die vielleicht auch sagen, naja, ich warte jetzt einfach mal ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr ab, ob da einige umkippen oder was da noch für Langzeitfolgen oder Nebenwirkungen entstehen könnten von dieser Impfung und entscheide mich dann erst. Wie kriegen Sie die Leute denn überzeugt? Das wird ja wahrscheinlich mit so einem Film am Anfang nicht allein ausreichend sein. Die werden ja wahrscheinlich gar nicht mal erst in diese Zentren dann kommen auf Einladung.
Ja, genau. Die werden einfach nicht kommen und die kommen dann vielleicht später. Also das muss man akzeptieren. Das soll eine individuelle Entscheidung bleiben. In vielen Fällen, lustigerweise, sind das kerngesunde Leute, die das sagen, die sowieso nicht in der ersten, zweiten oder dritten Prioritätsklasse dabei sind. Diejenigen, die sich selbst tagtäglich Risiken aussetzen, also die Menschen im Gesundheitswesen, haben eine ziemlich hohe Impfbereitschaft, weil sie auch einfach das hinter sich haben wollen, diese ständige Angst, da irgendwie das Virus weiterzutragen und sich selbst zu erkranken. Diejenigen, die eine Risikokonstellation haben, die jetzt monatelang aufpassen, sich abschotten, sich isolieren, also die haben einfach eine ganz andere Ausgangssituation. Ich glaube schon, dass gerade bei denen, die das am stärksten brauchen, und das sind ja diejenigen, die auch in den obersten Prioritätsklassen sind, eine hohe Bereitschaft da ist. Oder ne, denken Sie an diejenigen, die einfach im Alltag ständig mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommen, bei denen durchaus hohes Infektionsrisiko besteht. Also das ist eben die Polizei, das sind Ordnungsämter, Gesundheitsämter und so weiter und so fort. Lehrerinnen, Erzieher, alles Mögliche. Das haben wir ja alles in unserem Papier mit aufgenommen. Ich glaube, am ehesten sind diejenigen, die sozusagen sagen, ich lehne mich mal zurück und dabei AstraZeneca ist jetzt irgendwie nicht hundertprozentig gelaufen, dann gucke ich mir das jetzt einfach mal an. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die gar nicht so sehr den Druck haben. Und nochmal, wir beginnen ja in Deutschland nicht mit AstraZeneca, sondern wir werden BioNTech und Moderna haben. Und wir schauen jetzt sehr genau, was AstraZeneca, wie die Daten von AstraZeneca zu uns rüberkommen. Wir haben noch weitere Kandidaten in der Pipeline, die auch in Deutschland hergestellt werden. Also da werden wir eine Auswahl haben. Und letzter Satz, es kann natürlich nicht nur alles auf den Impfzentren lasten, was diese Art von Aufklärung, transparenter Diskussion, Ernst nehmen von Sorgen und so weiter anbelangt, sondern wir brauchen eine ganz breite Debatte. Deswegen reden wir heute darüber. Deswegen gibt es dazu Konferenzen, Fernsehsendungen und so weiter und so fort. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit ganz offen, dass man das ernsthaft bespricht und eben nicht wegwischt und sagt, ach, was macht ihr euch denn da irgendwie für Gedanken, sondern ernst nimmt und auf diese Dinge eben eingeht. Also da sind wir letztlich alle gefragt, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben. Das wird nicht nur in den Impfzentren entschieden.
Und jetzt haben sich Expertinnen wie Frau Büchs deutlich auch gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Herr Wildermuth, bräuchte man trotzdem vielleicht eine gewisse Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, eben Pflegerinnen oder Pfleger beispielsweise?
Da sind wir in Deutschland zu Recht sehr zurückhaltend. Also tatsächlich ist das ja schon immer wieder mal diskutiert worden, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Grippeimpfung. Auch da ist es leider so, dass das Personal, das medizinische Personal, die nicht so wahrnimmt, wie das eigentlich gewünscht ist. Aber trotzdem hat man nicht gesagt, wir machen das nur mit Pflichtveranstaltungen, um unsere Patienten letztlich zu schützen. Also da sind wir in Deutschland sehr vorsichtig und ich habe auch den Eindruck, dass das medizinische Personal, die sehen wirklich, was passiert auf den Krankenstationen. Die haben damit zu kämpfen jeden Tag. Die wissen sehr genau, dass das wirklich für sie ein Schutz ist, dass es auch ein Schutz ist für ihre Patienten, wenn sie sich impfen lassen. Also da sehe ich im Moment keine großen Probleme. Wenn sich das dann herausstellen sollte, dass irgendeine Person nicht impfen ist, dann muss man vielleicht in der Klinik auch sagen, ja, dann bist du vielleicht doch nicht der Richtige oder die Richtige, um auf der Intensivstation zu arbeiten. Dann finden wir für dich eine andere Ecke, wo du was tun kannst. Also da, denke ich, muss man einfach flexibel darauf reagieren. Am Anfang wird dieser Impfstoff knapp sein. Und deshalb brauchen wir uns im Moment gar keine Sorgen zu machen um die Impfskeptiker sowieso nicht, die werden sich eh nicht anstellen, um die Impfung zu bekommen, aber auch um die vielen Leute, die Bedenken haben, die werden erstmal gar nicht in den Impfzentren aufschlagen, sondern in den Impfzentren werden am Anfang wirklich Leute gehen, die diese Impfung wollen, die auf diese Impfung warten. Deshalb wird das mit der Beratung wahrscheinlich kein so ein großes Problem sein.
Diese Frage, Herr Kühlmus, nach der Impfbereitschaft bestimmter Berufsgruppen, die wird aber jetzt langsam, aber sicher immer lauter diskutiert. Muss ich denn, was schätzen Sie als Angehöriger einer bestimmten Berufsgruppe künftig Nachteile fürchten, wenn ich mich dann nicht impfen lasse? Also man kann nicht immer, wie jetzt Herr Wildermuth beispielsweise geschildert hat, so flexibel einfach von der Station versetzt werden.
Nein, das wird so nicht geschehen. Ich habe aber andere Nachteile, wenn ich mich nicht impfen lasse. Ich kann mich nämlich anstecken. Und das ist uns sehr wohl bewusst. Und davor haben wir größere Sorge als vor allen anderen Dingen. Die BOS, wie wir sie nennen, also diese Organisation, die Blaulichtorganisationen, die wollen alle geimpft werden. Auch aus meinen Rettungsdiensten, wir wollen geimpft werden. Wir hoffen, dass wir hoch priorisiert werden, denn wir haben den Erstkontakt mit den Menschen. Wissen Sie, wir bringen häufig Leute in die Kliniken, die Corona-positiv sind. Und wir erfahren auch hin und wieder, dass der ein oder andere die Klinik nicht mehr verlassen hat. Wir sehen in den Kliniken die Leute sterben. Wir sehen aber auch in den Reha-Kliniken hinterher Leute mit Langzeitschäden. Und ich möchte noch ganz kurz auf die 5 Minuten nochmal eingehen. Ich finde 5 Minuten, das klingt so wenig, aber ich kann mich ja vorher stundenlang informieren.
5 Minuten Arztgespräch meinen Sie? Oder?
5 Minuten Arztgespräch meine ich. Das klingt nach so wenig, aber ich kann mich vorher doch stundenlang im Internet und auf allen Medien informieren. Es wird mir ein Informationsbogen mit der Einladung zugeschickt, egal ob jetzt per Post oder digital. Aber das habe ich doch alles schon. Ich sitze in meiner Praxis jetzt und die Leute fragen mich jetzt schon, soll ich mich impfen lassen, wenn die Impfung da ist? Das sind doch Gespräche, die werden jetzt schon geführt. Und innerlich hat das jeder für sich schon entschieden. Das hat Frau Professor Büchs gesagt, das hat Herr Wildermuth gesagt. Die Leute wissen doch eigentlich schon, ob sie wollen oder nicht. Und wenn jemand nicht will, dann kommt er nicht ins Impfzentrum. Da habe ich gar keinen Zweifel. Wenn er aber will, dann kommt er hin. Das ist eine Option, das ist ein Angebot. Aber auch die Option, sicherer durch das Leben zu gehen, eine gewisse Normalisierung wieder zu erreichen. Das ist ein tolles Angebot für die Menschen, die es haben wollen. Ich persönlich finde es ganz wichtig, dass es keinen Impfzwang gibt. Wir haben das bei den Masern für Gesundheitsfachberufe ja anders. Da ist es ja nun verpflichtend für uns. Das hat auch einen Sinn, der dahinter steckt. Aber es wird keine beruflichen Nachteile geben für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Die haben das Recht dazu. Warum denn auch nicht? Und Herdenimmunität beruht ja nicht darauf, dass jeder geimpft ist, sondern möglichst viele.
Ich würde die Diskussion trotzdem ganz gerne mit Ihnen fortsetzen. Im SWR2-Forum sprechen wir heute über Kanülen für Millionen. Wie gut ist die Corona-Impfstrategie? Und Frau Büchs, jetzt gibt es nämlich schon Meldungen von Ländern wie Australien, die angekündigt haben, künftig nur Menschen ins Land zu lassen, die eine Corona-Impfung nachweisen können. Werden wir also immer noch keine offizielle Impfpflicht haben, indirekt aber eben doch solche Nachteile für Menschen, die nicht geimpft sind?
Also ich finde das ganz schwierig, wenn so etwas in die Nähe einer Impfpflicht gerückt wird. Das sieht man im Moment überall. Qantas hat das ja gesagt, ne? Das ist wahrscheinlich das Beispiel, auf das Sie anspielen. Das ist also eine Fluggesellschaft, die gesagt hat, bei uns wird man nicht mitfliegen können ohne. Das hat mit einer Impfpflicht nichts zu tun. Eine Impfpflicht würde bedeuten, ich muss mich impfen lassen. Entweder, weil ich zum Beispiel einen bestimmten Beruf ausüben möchte oder sogar generelle Impfpflichten. Sowas hat es ja früher auch mal irgendwann gegeben.
Aber vielleicht kommt ja nicht nur eine Airline auf die Idee, sondern künftig auch Restaurants, Kinos, Veranstaltungsräume.
Auch das ist immer noch keine Impfpflicht. Also ich wollte das erstmal abschichten. Das ist keine Impfpflicht. Was das ist, ist die Entscheidung, letztlich privater Gewerbetreibender zu sagen, aus bestimmten Gründen, und bei Australien ist das nun mal so, die haben eine knallharte Corona-Politik gefahren und das ist eine Insel und die sagen, wir wollen halt einfach dafür sorgen, dass das bei uns dann nicht mehr ins Land kommt. Das ist deren Überlegung dahinter. Das wird man nicht verbieten können. Das ist ein privates Unternehmen, das das so entscheiden kann. Und letztlich wird man das auch, ich bin keine Juristin, das muss ich ganz deutlich dazu sagen, also das ist eigentlich eine Frage für die Juristen, aber ich habe das natürlich schon mit Juristen mal besprochen. Letztlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass man so etwas in Deutschland verbieten würde. Ich halte das dennoch für unwahrscheinlich und hoffentlich auch für unnötig, und ich finde, das hat der Kühlmus gerade sehr, sehr eindrücklich nochmal geschildert, es ja jetzt völlig unabhängig von solchen Geschichten einen hohen Anreiz gibt, sich impfen zu lassen. Einfach weil wir das alle ja hinter uns haben wollen. Und da denkt man jetzt wirklich nicht an den Club und an das Restaurant, sondern man denkt einfach daran, ich will nicht mehr dieses Damoklesschwert über meinem Kopf haben, dass ich eventuell eine Erkrankung kriege, die mich stark betrifft, weil ich vielleicht eine Risikokonstellation habe oder eben meine Oma, die auf jeden Fall ein Risiko hat, weil sie ein bestimmtes Alter hat. Also ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen eine übertriebene Diskussion, die sollte man führen. Es wird ganz, ganz sicher welche geben, die das ausprobieren, weil das immer so ist, dass so etwas dann auch in die Praxis umgesetzt wird. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ein Phänomen, das, wenn überhaupt, sehr schnell verschwinden wird. Denn das ist ja das, wenn Sie so wollen, Positive daran, dass wir jetzt so doch relativ schnell, in Anführungszeichen, überhaupt schon über Impfstoffe diskutieren können. Das ist eines von ganz wenigen echten Exit-Szenarien, die wir haben. Und ich glaube, das wird den meisten Leuten schon vor Augen stehen. Denn was ist die Alternative? Niemand möchte, dass wir so, wie wir im Moment leben, dauerhaft weiterleben.
Herr Wildermuth, für Sie ähnlich übertrieben, die Diskussion?
Ja, ich habe den Eindruck, dass es wird völlig an der Realität vorbeigehen. Denn die Realität ist, dass wenn die ersten Impfstoffdosen ankommen, dass wir viel zu wenig haben für die Leute, die gerne geimpft werden wollen. Die Impfpflicht ist da ganz, ganz weit weg. Das wird überhaupt keine praktische Relevanz haben. Praktisch relevant ist, ich selber habe Sorgen, kann ich mich überhaupt impfen lassen? Ich wahrscheinlich nicht. Ich bin noch unter 60 Jahre, also werde ich gar nicht erst eingeladen. Ich habe auch keine Vorerkrankungen. Aber in meiner Familie gibt es Mitglieder, die tatsächlich Vorerkrankungen haben, die im Moment einen großen Aufwand betreiben, keinen sehen, immer nur mit der FFP2-Maske rausgehen und so weiter. Die würden gerne geimpft werden. Die Frage ist, sind die dann überhaupt bei diesen Gruppen dabei? Darüber wird es tatsächlich praktischen Streit geben und da werden die Konfliktlinien laufen. Nicht darüber, ob irgendjemand von einer Impfpflicht redet. Das steht überhaupt noch nicht auf dem Programm. Dafür müssten wir erstmal überhaupt Impfstoff haben für die, die geimpft werden wollen.
Und dazu passt, Herr Kühlmus, dass es mittlerweile Warnungen gibt vom Bundeskriminalamt an die Pharmabranche, aber eben auch an die Impfzentren, dass Leute versuchen könnten, Impfmittel zu klauen.
Ja, traurig, aber irgendwie vielleicht auch verständlich. diese Impfstoffe sind extrem gut geschützt. Dafür ist extra Personal abgestellt, es ist Security vor Ort. Auch die Übergabe der Impfstoffe erfolgt nur an autorisiertes Personal. Das darf also nicht irgendwo abgegeben oder abgestellt werden. Das hat natürlich auch mit der Lagerlogistik des Impfstoffes zu tun. Wir haben aber ausreichend Personal, um die Liegenschaften und die Impfstoffe zu schützen. Es geht ja nicht nur um den Impfstoff, es geht auch um die Liegenschaft.
Und wie groß ist da Ihre Sorge, dass es möglicherweise ja vielleicht sogar zu Randalen, zu Streitereien vor den Zentren kommen könnte, dass Leute unbedingt geimpft werden wollen, die eigentlich noch gar keine Einladung haben?
Die ist sehr gering, muss ich sagen. Also die Sorge ist größer, dass störende Einflüsse kommen von Menschen, die ganz generell gegen die Impfung sind. Ja, das halte ich für bedeutsamer. Dass Menschen direkt dort ankommen in der Hoffnung, dass sie jetzt direkt geimpft werden, das halte ich für völlig unwahrscheinlich, denn die Leute wissen ja, sie werden damit nicht Erfolg haben. Sie können nicht ohne Termin einfach irgendwo hinkommen und sagen, ich will jetzt drankommen. Das wissen wir schon vom Friseurtermin und anderen Dingen, das klappt nicht. Und das wird bei der Impfung nicht anders sein.
Ich glaube, das ist im Moment einfach eine Debatte, wo man sozusagen alle Szenarien irgendwie an die Wand malt, aber letztlich haben wir in dieser Pandemie gesehen, ist der ganz, ganz überwiegende Teil der Bevölkerung sehr vernünftig. Und ich glaube, die meisten Menschen verstehen, was das eigentlich für eine irrsinnige logistische Leistung ist, die da gerade erbracht wird und wie wichtig das für uns alle ist. Und kriminelle Elemente, das gibt es immer. Also, dass das gut geschützt sein muss, das ist völlig klar. Der ist einfach jetzt extrem wertvoll, dieser Impfstoff. Mit dem könnten Sie auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen verdienen. Das ist also wirklich wichtig. Aber ich glaube, was sozusagen die tägliche Praxis dann anlangt wird, kann es sicher mal sein, dass sich jemand dahin verirrt, der irgendwie dachte, ach, jetzt gehe ich da mal schnell vorbei, ich bin gerade in der Gegend. Aber das ist ja überhaupt nicht realistisch, dass das irgendwie ein dauerhaftes Problem sein könnte.
Wer werden denn Ihren Empfehlungen nach die Ersten sein, die diesen Impfstoff bekommen?
Ja, also wir haben mit der STIKO, mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina einen ethischen Rahmen erarbeitet. Wir haben also die rechtsethischen Kriterien, die in Deutschland gelten, sozusagen durchgewalkt und haben daraus erstmal ganz grobe Prioritäten vorgelegt. Das muss ich wirklich unterstreichen, denn natürlich muss man, um die dann feiner und detaillierter bestimmen zu können, bestimmte Daten mit einbeziehen, die zum Teil noch nicht vorliegen. Also die Risikokonstellation. Aber natürlich hatte man auch einfach, als wir das geschrieben haben, noch nicht den Zugriff auf die Wirksamkeitsdaten. Die STIKO ist also jetzt noch dabei, detailliertere Prioritäten auszuloten. Aber wir haben grob gesagt, als allererstes diejenigen mit den allerhöchsten Risiken, also die, die wir wirklich schützen müssen. Und das heißt nicht irgendwie ein bisschen erhöhter Blutdruck oder so, sondern wirklich diejenigen, die einen zum Teil um mehrere hundertfach erhöhte Sterbe- und schwere Erkrankungsrisiken haben. Das sind zum Beispiel Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, die in Einrichtungen der Langzeitpflege leben und sehr alt sind. Da kommen so viele verschiedene Risiken aufeinander, das ist die absolute Höchstrisikogruppe.
Die können dann aber vermutlich auch selbst nicht zum Impfzentrum kommen.
Genau, deswegen haben wir auch gleich gesagt, da muss es mobile Impfteams geben. Die wird es ja auch geben. Über die haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen. Aber es werden Dosen sozusagen reserviert für diese Gruppen, weil die können nicht in eine Messehalle kommen. Das geht überhaupt nicht, sondern zu denen muss jemand hin. Aber das sind diejenigen ganz klar, die am schwersten erkranken und am meisten sterben.
Das klappt nur ganz kurz dazwischen gefragt, Herr Kühlmus, auch mit der Kühlung des Impfstoffes und den mobilen Impfteams?
Ja. Die Antwort ist ganz schnell gesagt, das klappt. es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit eins, wir können den Impfstoff einer Rekonstitution zuführen, also ihn aufbereiten, in eine Einzelspritze mit Kanüle verfüllen, bevor wir dorthin fahren. Das ist Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei, wir können das dort vor Ort machen. Die Schwierigkeit der aufsuchenden Impfung ist nicht die Impfung selber, sondern die Schwierigkeit ist die Aufklärung. Denn In den Heimen, da sind natürlich extrem viele Menschen, die unter Betreuung stehen, die selber nicht geschäftsfähig sind, die keinen Vertrag schließen können. Und genau bei diesen Menschen ist doch auch die ethische Frage, wollen und sollen die geimpft werden? Ja? Und das muss vorab geklärt sein. Und das muss im Zweifelsfall auch der Betreuer im Sinne seiner Betreuten entscheiden. Und das ist natürlich ein Prozess, den kann man nicht dann machen, wenn man vor Ort steht mit so einer Spritze in der Hand, wollen sie jetzt geimpft werden, ja oder nein. Das muss vorgeschaltet geklärt werden. Und der eigentliche Impfakt, das ist auch eine technische Herausforderung. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht so ganz banal, aber das kriegen wir hin. Der vorgeschaltete Aspekt der Aufklärung ist für mich der entscheidende. Gerade bei dieser Klientel ist es ganz wichtig zu klären, ist die Impfung hier gewünscht oder ist die möglicherweise in dieser Lebenssituation auch nicht gewünscht? Wichtig für mich.
Genau, und wenn ich da gleich drauf eingehen kann, das ist genau der Grund, weshalb das zwar sozusagen die höchste Prioritätsklasse ist, aber wir gleich gesagt haben, man kann nicht warten, bis sozusagen diese höchste Prioritätsklasse durchgeimpft ist und dann erst irgendwie mit der zweiten und dritten Gruppe beginnen, sondern das muss parallel laufen, weil das wird langsamer sein in diesen Gruppen. Ganz klar, aus diesen genannten, von Herrn Kühlmus genannten Gründen. Und deswegen haben wir dann gesagt, als zweite Gruppe, also die erste Gruppe sind die, die selbst die höchsten Risiken haben, die zweite Gruppe sind die, die sich selbst den höchsten Risiken aussetzen. Und das ist sozusagen in der aller, das, und auch da gibt's in den Berufen große Unterschiede, also auch nicht alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind wirklich an der Front, sage ich jetzt mal. Da muss man also auch ganz genau hingucken, wer sind die Gruppen. Aber da wird natürlich das Gesundheitspersonal sehr weit vorne sein. Und dann dritte Gruppe eben die verschiedenen Berufe, das ist ja schon genannt worden, die auch vielleicht nicht im Gesundheitswesen arbeiten, aber die auch sehr viel in Kontakt sind mit Menschen und selbst ein Risiko haben und dann wiederum natürlich auch weitergeben können. Also das nennt man eben sozusagen Multiplikatorenfunktion. Das sind die drei Gruppen. Und da ist es völlig klar, dass die zweite und die dritte Gruppe schneller und letztlich auch einfacher geimpft werden kann. Und da kann man eben in die Messehalle gehen. Diese erste Gruppe, die wird schwierig. Aber ich gehe davon aus, dass die STIKO, wenn die jetzt die sozusagen detaillierteren Prioritätsgruppen beschreiben, dass da dann auch, also wir wissen zum Beispiel chronische Krebserkrankungen, das ist ein Risiko. Das sind oft Menschen, die stehen voll im Leben. Die haben jetzt, wie gesagt, monatelang sich isoliert und wahnsinnig aufgepasst. Und die gehören dann aber auch in eine sehr hohe Prioritätsklasse. Und die können vielleicht auch noch selbst sozusagen mobil in so ein Impfzentrum kommen.
Ich würde ganz gerne auf eine weitere ziemlich große gesellschaftliche Gruppe schauen, Herr Wildermuth. Es gibt erste Studien aus Frankreich, aus Großbritannien oder den USA, die legen nahe, dass das Virus eben nicht gleichermaßen alle betrifft, wie ganz gerne behauptet wird, sondern dass es vor allem sozial schwache Menschen trifft. Und arme Menschen, die eben weniger Platz zu Hause haben, die nicht im Homeoffice arbeiten können, die nicht alleine im Auto zur Arbeit fahren können, sondern eben den überfüllten Bus nehmen müssen, müssten Hartz-IV-Empfänger, müssten Flüchtlinge, Arbeiterinnen und Arbeiter in engen Gemeinschaftsunterkünften mit als erstes in diese Gruppen gelangen, die geimpft werden?
Das ist eine sehr schwierige Frage und das ist wirklich eine Frage der ethischen Abwendung. Es ist tatsächlich so, dass es höhere Risiken gibt, sich zu infizieren erstmal, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat. Und Sie haben schon einen ganz entscheidenden Faktor genannt. Das ist wirklich die Größe der Wohnung und wie viele Leute in dieser Wohnung dann auch aufeinander sitzen. Denn die Wohnung ist einer der ganz großen Ansteckungsorte, die wir haben. Und da kann man natürlich nichts dafür, wenn man kein Geld hat, um sich eine Wohnung hier am Kudamm zu leisten, sondern wenn man in Marzahn in einer kleinen Wohnung mit einer großen Familie sitzt. Und das ist ein ganz großes Problem. Aber diese sozialen Faktoren, die erhöhen das Risiko, tatsächlich sich anzustecken. Das ist ein bisschen anders in den USA. Da erhöhen sie tatsächlich auch das Risiko, auch einen schlechten Verlauf zu haben, weil dann oft noch eine ganze Reihe von anderen Vorerkrankungen mit dazukommen, die in diesen Gruppen häufiger sind. In Deutschland sind wir da in Mühe besser aufgestellt. Da ist es auch so, dass es soziale Schieflagen gibt, was Krankheitsrisiken gibt, aber das ist nicht so ausgeprägt, wie das zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien ist. Ob man das nun aufnimmt in eine Impfstrategie, das ist tatsächlich eine ethische Frage. Ich glaube, wir werden am Anfang das nicht machen können, denn tatsächlich ist die Gruppe der Leute, die, ich sage jetzt mal, schon allein von ihrer Biologie her ein hohes Risiko haben, die ist doch so groß, dass es schwierig wird, da noch ein soziales Risiko mit einzubauen, zumal wenn gerade diese sozialen Gruppen ein hohes Risiko haben, ist es eben auch so, dass sie oft parallel medizinische Probleme haben, wie zum Beispiel eine Zuckerkrankheit. Und dann würden sie ja auch unter die ganz normalen Kriterien fallen, die Professor Buchs gerade erläutert hat.
Jetzt lassen Sie uns mit Blick aufs Ende der Sendung nochmal einen konkreten Ausblick wagen. Herr Kühlmus, wann rechnen Sie denn mit der ersten Zulassung für einen Impfstoff auch in Deutschland?
Also man hat mir gesagt, der technisch früheste Zeitpunkt wäre der 10. Dezember. Und da verlasse ich mich drauf, dass meine Informationen stimmen. Ich habe mich ehrlicherweise darum jetzt nicht persönlich gekümmert. Ich habe ganz andere Aufgaben hier. Aber wir stehen ab dem 15.12. in Ulm und an 8 anderen Standorten in Baden-Württemberg bereit.
Gesetzt den Fall, es gibt mehrere Zulassungen gleichzeitig, darf ich mir dann aussuchen, mit was ich geimpft werden möchte?
So kann ich mir das nicht ganz vorstellen, sondern ich glaube, das ist auch eine Frage der Priorisierung. Welcher Impfstoff wirkt für welche Gruppe besonders gut? Gibt es da Unterschiede? Und das ist nicht so sehr das Aussuchen, in der Phase sind wir jetzt nicht. Wenn Sie hohen Gesprächsbedarf, Aufklärungsbedarf, Wünsche haben, die über das hinausgehen, was wir in einer solchen Halle bieten können, dann müssen Sie auf einen Zeitpunkt warten, wo der Impfstoff dann in den Praxen verfügbar ist. Das ist ja auch absehbar. Das wird ja im Frühjahr nächsten Jahres, so hoffen wir das alle und so denken wir das aber auch, der Fall sein.
Wenn wir diesen optimistischen Zeitplan aufgreifen, Frau Büchs, wie viel Normalität wird parallel zu den Impfungen Einzug halten?
Also das wird natürlich schrittweise gehen müssen, weil der Effekt auf die Pandemie nicht sofort durchschlagen wird. Das wird ja, die Zahlen werden sich dann erhöhen, der Menschen, die geimpft sind. Dadurch gehen dann hoffentlich die Infektionszahlen runter. Und wir erreichen ja hoffentlich auch einen Schutz gerade derjenigen, die am stärksten in Gefahr sind, sodass ich optimistisch in den Sommer blicke. Das muss ich schon sagen. Ich glaube, wir haben im nächsten Jahr wirklich eine Chance, diese Pandemie mehr oder weniger, und ich bin Optimistin, aber ich sag's mal, hinter uns zu lassen.
Ja, ich denke, der Sommer, das ist unsere ganz große Chance. Und ich möchte an der Stelle wirklich nochmal sagen, bis es soweit ist, führt kein Weg daran vorbei, an den AHA-Regeln, sich da wirklich dran zu halten, auf Abstand zu achten, Maske aufzusetzen, auf die Hygiene zu achten. Wir können jetzt nicht sagen, nur weil die ersten Impfungen beginnen, könnten das normale Leben schon wieder beginnen. So schnell wird der Impfstoff sich nicht verteilen. Also bitte alle weiter am Ball bleiben. Dann haben wir bis zum Sommer eine gute Chance. Da wird ein großer Teil geimpft sein. Da wird dann auch das Wetter wieder besser. Da können wir mehr draußen sein. Und dann ist auch ganz wichtig, es ist tatsächlich so, es geht nicht nur um uns in Deutschland. Es geht weltweit, diese Pandemie. Und wenn wir zulassen, dass in den Ländern des globalen Südens zum Beispiel diese Impfungen nicht ankommen, und Deutschland hat da ja schon einen großen finanziellen Beitrag geleistet hat, wenn wir nicht wirklich das auch dafür sorgen, dass das umgesetzt wird, dass die Impfungen in Afrika, in Asien, in Lateinamerika ablaufen, dann wird dieses Virus auch wieder zu uns kommen. Und wenn der Impfschutz nicht dauerhaft ist, wird das zu weiteren Problemen führen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur auf Deutschland schauen, sondern in diesem Fall tatsächlich mit auf die Welt.
Abschließend in die Runde gefragt, wenn Sie die Möglichkeit bekommen, werden Sie sich impfen lassen? Herr Kühlmus, Frau Büchs, Herr Wildermuth?
Klares Ja.
Natürlich.
In jedem Fall. Ich würde aber tatsächlich andere Familienmitglieder vorschicken.
Ganz,
das ist bei mir auch so. Ich bin auch nicht an der klinischen Front. Also sobald ich das mit gutem Gewissen machen darf, aber wenn es nur danach ginge, was man möchte, dann sofort.
Ich bin an der klinischen Front und viele fragen mich das auch. Lassen Sie sich impfen? Und wenn ich sage, nee, ich warte noch ab, sorry, aber das ist auch die falsche Botschaft. Ja? Ich warte wirklich auch auf diesen Impfstoff, so wie viele Millionen Menschen auch. Für mich deshalb ein ganz klares Ja.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Kanülen für Millionen. Wie gut ist die Corona-Impfstrategie? Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, der Professorin Alena Büchs, bei dem Berliner Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth und bei Bernd Kühlmus. Er ist Professor für Gesundheitswissenschaften und koordiniert das Impfzentrum in Ulm. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.